Thank you. Thank you. Frau Sigrun Schmidt auf Zürich vorstellen. Frau Schmidt. Frau Schmidt stammt aus München und lebt heute in Zürich. Sie hat sich an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt ausgebildet. Sie ist eine Sängerin vom Beruf und heute arbeitet sie aktiv im Arbeitskreis Frau und Musik, einem Arbeitskreis, der vor allem auch in der Deutschen Bundesrepublik aktiv ist. Als solche betätigt sie sich engagiert zu dem Problemfeld Frau und Musik, in dem noch einiges besser werden muss. Sie hält Referate, schreibt Artikel, leitet Diskussionen und Ausstellungen zu diesem Thema, und es ist für uns alle ein Glücksfall, dass sie heute Abend bei uns ist. Hier etwa 100-seitiges Verzeichnis mit lieferbarer Literatur zu Frauenmusik. Es trägt den Titel Kompositionen, ist soeben in zweiter Auflage erschienen. Ich heiße Frau Schmidt ganz herzlich und rund willkommen. Die Violistin des heutigen Abends, Frau Cartier. Frau Cartier studiert Violine in Zürich und sie hat schon hier in diesem Saal gespielt. Wir sind ihr besonders dankbar, dass sie ihre große Konzerterfahrung und ihr Können uns heute Abend hier aufleuchten lässt. Natürlich auch dafür, dass sie einen so weiten Weg zu uns hier nicht gescheut hat. Frau Heidi Brunner, Pianistin des heutigen Abends, die Sie alle kennen, muss ich Ihnen eigentlich nicht näher vorstellen, möchte aber doch erwähnen, Sie haben uns soeben ein schönes Werk vorgespielt, das Sie als Mitwirkende in vielen Konzerten im Oberwallis, aber auch als Klavierlehrerin, eine von jenen Künstlerinnen ist, die unser Musikleben wesentlich prägen.
Ungefähr Namen und Werke von 6.000 Komponisten gefunden. Es scheint mir doch enorm viel, aber wenn ich das so kurz gedanklich überschlagen müsste, das ungefähr stimmen. Frauen in der Musik. Wir kennen also sehr viele Bilddarstellungen, zum Beispiel schon in der Antike, in den antiken Hochkulturen der Griechen und Römer und der Ägypter gibt es sehr viele musizierende Frauen. Und weil damals ist ja Musik noch nicht komponiert und aufgeschrieben worden und reproduziert, wie das heute üblich ist, sondern damit muss man annehmen, dass diese Frauen auch selber schöpferisch, musikalisch tätig waren. Es gibt zum Beispiel Darstellungen von ägyptischen Tempelmusikerinnen, von griechischen Kithara- und Aulos-Spielerinnen und auch von römischen Musikerinnen. Ähnlich ist es auch in der Ritual- und Volksmusik vieler außereuropäischer Kulturen. Da haben Frauen also auch sehr viel mitzureden. Die sind nämlich meistens für die Musik zuständig, also für zum Beispiel Musik für kulturelle Anlässe wie Geburt, Tod, Todesklage, Hochzeit, während die Männer meistens nur die Tänze musikalisch darstellen. Auch in der Volksmusik bei uns, ich meine jetzt die nicht kommerzielle Volksmusik, das wird wohl auch sehr von Frauen getragen. Also ich erinnere mich an meine Kindheit, dass das hauptsächlich meine Mutter und meine Tante waren, die uns die Lieder vorgesungen haben, die Volkslieder. Also ganz bestimmt ist das meistens nicht der Vater. Ja, danke. Also die Frauen in der Volksmusik tragen die Musik weiter und geben das weiter an die nachfolgenden Generationen. In der kommerziellen Volksmusik natürlich sind natürlich auch wieder die Männer dominierend. Ich weiß nicht, es findet jetzt hier demnächst ja das eidgenössische Jodlerfest statt, wie weit da Frauen vertreten sind. Das wäre noch zum Anfang. In unserer abendländischen Kultur begann die Vertreibung der Musik zur Zeit des frühen Christentums mit dem berühmt-berüchtigten Mulier Partiat in Ecclesia, das Weib schweige in der Gemeinde. Das hat der Apostel Paulus in den Korintherbriefen geschrieben. Und damit wurden Frauen sowohl von der aktiven Beteiligung im Gottesdienst wie auch vom Musikmachen ausgeschlossen. Und weil bis ins Mittelalter hin die etablierte Musik ja hauptsächlich in der Kirche stattgefunden hat, blieben also die Frauen durch Jahrhunderte hindurch von der Musikausübung ziemlich ausgesperrt. Aber es gab dann auch natürlich Nonnen in den Klöstern, die haben trotzdem weiter komponiert. Also bis heute findet man überall auch komponierende Klosterfrauen und Musizierende. Und eine von diesen berühmtesten Nonnen und Klosterfrauen war die Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen war Äbtissin. Sie hat im 12. Jahrhundert gelebt und sie war, man kann sagen, ein weibliches Universalgenie aus dem Mittelalter. Sie war Ärztin und Mystikerin, Politikerin, hat also da auch und Schriftstellerin. Und eben sie hat komponiert und teilweise auch für ihre damalige Zeit sehr progressive Musik gemacht. Das ist jetzt alles auch wieder ausgegraben worden. Es gibt jetzt auch etliche Schallplattenaufnahmen mit Musik von Hildegard von Bingen. Neben den Nonnen hat es aber dann auch im Mittelalter, in der Zeit der Troubadoure, die für die weltliche Musik zuständig war, hat es dann auch weibliche Troubadours gegeben, sogenannte Trobelles. Das war also in Südfrankreich, vor allem in der Provence. Und eine berühmte von diesen Trobelles war die Beatrice de Dia. Sie hat geschrieben und komponiert auf einen Mann, den sie geliebt hatte. Sie konnte ihn aber nicht heiraten, weil sie schon verheiratet war. Es gab auch noch nebenbei bemerkt, gab es damals auch schon Berufsmusikerinnen, nämlich zu diesem Tag mit den damaligen Instrumenten, so Drehleier und Fiedeln, diesen alten Instrumenten sind die von auch so umhergezogen, ähnlich wie Spielleute, Spielfrauen. Das hat auch gegeben. Eine besondere Hochblüte erlebte die Frau als Komponistin in Italien im Renaissance und Barock. Wir wissen, dass die Fürstenhöfe in Italien, ich glaube in der Renaissance, die waren sehr prächtig und haben da sehr viel musiziert auch. Und die Fürstinnen und die Damen dort hatten eine sehr gute Ausbildung in allen Gebieten, also nicht nur in Musik, sondern überall in Literatur und Malerei. Und da war es dann üblich, dass große Konzerte abgehalten worden sind, Sängerinnen engagiert worden sind und Musikerinnen, Lautenspielerinnen. Und daraus haben sich dann auch Komponistinnen entwickelt, das heißt Musikerinnen, die nicht nur nachgespielt haben, sondern selbst schöpferisch tätig geworden sind. Und so hat dann auch tatsächlich bald nach der Erfindung der Oper, also um 1600, ist sehr bekanntlich die Oper sozusagen erfunden worden, gab es dann auch bald eine Opernkomponistin, das war Francesca Caccini. Sie stammte aus der Musikerfamilie Caccini. Der Vater Giulio Caccini war ein sehr berühmter Komponist. Und die Francesca war auch zuerst Sängerin. Und sie hat die erste Oper, die uns bekannt ist, von der Komponistin geschrieben. Diese Oper heißt La Liberazione di Ruggero. Das ist eine etwas dramatische Sache. Sie ist vor einigen Jahren in Deutschland aufgeführt worden. Und immerhin, das war ganz beachtlich, dass diese Francesca Caccini hat das als Auftragswerk geschrieben an den Fürstenhöfen der Medici, wo ein polnischer König, ich weiß es nicht mehr, wie heißt Wladyslaw, nein, Sigismund oder so und so viele, auf Besuch war, ein Staatsbesuch eben. Und da war das ein Kompositionsauftrag zu diesem Staatsbesuch. Eine weitere Komponistin aus dieser Zeit, etwas später, um 1640 herum, war Barbara Strozzi. Sie war Venezianerin, auch erst Sängerin, und hat sich eigentlich als erste Berufskomponistin bezeichnet. Sie bekam auch offizielle Kompositionsaufträge, also von allen möglichen Fürstlichkeiten. Und sie hat vor allem Vokalmusik komponiert, das heißt Madrigalbücher, die auch heute teilweise wieder erhältlich sind. Und sie dürfte, wenn ihr Werk jetzt langsam bekannt wird, kann man sagen, dass sie wohl doch zu den Besten auch unter den männlichen Komponisten, Schöpferinnen der frühen italienischen Barockmusik gehört. Es gibt auch eine neue Schallplattenaufnahme mit Solokantaten, die ist wunderschön. Etwas später in Frankreich gibt es die Elisabeth Jacques de la Guerre. Sie stammte auch aus einer Musikerfamilie und wurde am Hof von Ludwig XIV. Sehr gefördert und war eigentlich die berufsmäßige Komponistin. Wir kennen von ihr Triosonaten und Sonaten für Violine, Cembalo-Stücke, also Pièces de Clavecin, und sie hat auch dramatische Opern geschrieben und eben Solo-Gesang, Kantaten, Solo-Kantaten. Jetzt kommen wir ins 18. Jahrhundert. Da waren vor allem als Komponistinnen auch mit der Damen von Fürstenhöfen bekannt. Ja, diese Damen, die hatten natürlich genug Geld und Zeit und Muse. Die haben dann eifrig komponiert, teilweise fast schon dilettantisch, aber einiges ist auch recht beachtlich gewesen. Vielleicht kann ich nur ein paar nennen, zum Beispiel Amalie von Preußen, die Schwester von Friedrich II. Und ihre ebenfalls die Schwester Wilhelmine von Bayreuth. Also ich persönlich finde die Wilhelmine eine ganz beachtliche Persönlichkeit. Sie wurde dann bei Bayreuth in die Provinz verheiratet. Sie hat dann das Beste aus der Sache gemacht, indem sie das Bayreuth der Rokoko-Zeit gebaut hat und also dem kulturellen Leben schon 100 Jahre vor Richard Wagner zur Beachtung geholfen hat. Und sie hat auch das berühmte markgräfliche Opernhaus in Bayreuth erbauen lassen. Dort hat sie dann Opern aufgeführt, wo sie zu Sarien komponiert hat. Dieses Opernhaus steht heute noch und ist, glaube ich, eines der ältesten heute noch erhaltenen Theater in Deutschland. Da gab es eben sonst auch noch mehr, ebenso Fürstinnen halt, und da war auch die zum Beispiel Maria Antonia Walpurgis, eine Münchner Prinzessin. Sie hat auch Opern komponiert. Und etwas später in der Goethe-Zeit Anna Amalie von Sachsen-Weimar, die auch ein sehr reges kulturelles Leben an dem Hof in Weimar geführt hat. Sie hat Texte von Goethe vor allem vertont. In der Mitte des 18. Jahrhunderts begegnen uns jetzt vermehrt auch Komponistinnen aus sogenannten bürgerlichen Kreisen, das heißt, es sind eigentlich nicht bürgerlich, sondern meistens sind das Musikerinnen, denn wie auch schon in Renaissance-Sängerinnen das einfache Nachspielen und Nachsingen zu wenig geworden ist. Da Frauen waren damals vor allem als Sängerinnen und etwas weniger noch als Pianistinnen tätig. Diesen Sängerinnen und Pianistinnen haben natürlich die großen Aufführungsmöglichkeiten gefehlt. Das war halt doch für Frauen eine ganz andere Situation als bei männlichen Komponisten. Man muss sich das so vorstellen, dass die doch damals die Komponisten, also die Männer, irgendwie eine Anstellung hatten als Hofkomponist oder Hofkapellmeister, während die Damen doch mehr nur als Nebensängerin tätig waren. Deswegen hatten sie auch keine Möglichkeiten, ihre Sachen aufführen zu lassen. Und so haben sie meistens Lieder komponiert, oder vier Stücke und Kammermusik auch, also weniger Opern oder Sinfonien. Und da gibt es dann eben auch in der Zeit der Wiener Klassik, wir haben eben ein Stück gehört von der Marianne Martinez. Das war eine ganz merkwürdige Frau, die hat sich sehr zurückgezogen, hat aber war doch mit den Leuten bekannt, wo in der Zeit gelebt haben, also Haydn waren ihre Freunde und man hier spürt auch den Einfluss von Haydn. Und die hat so große Oratorien zum Beispiel komponiert, die sind dann nie aufgeführt worden zu ihren Lebzeiten. Und sie hat auch eine Musikschule für Frauen gegründet. Und das ist noch interessant, dass es noch mehr Komponistinnen damals gab, die Musikschulen für Frauen gegründet haben. Dazu gehört auch die Maria Theresia von Paradies, ebenfalls eine Wienerin. Das war eine blinde Musikerin, aber sie ist trotzdem mit Konzertreisen durch Europa gereist, als Organistin und Pianistin. Und sie hat auch einige große Werke geschrieben. Aber sie hat auch einen Hit gelernt, der noch bis heute bekannt ist. Eine Sizilien. Man kennt das Stück in allen möglichen Bearbeitungen. Es ist ursprünglich ein Klavierstück, aber man kennt es auch für Violine und für Cello und für Oboe. Das ist also nicht gerissen. Das war also, jetzt kommen wir ins 19. Jahrhundert zum Beispiel. Da ist interessant, dass sich also in Frankreich vor allem und in Polen ziemlich selbstständige Komponistinnen-Traditionen entwickelt haben, die das bis heute andauern. Und ich finde das mit Polen jetzt noch interessant. Also in Polen ist die Situation heute zum Beispiel so, dass Komponistin überhaupt kein Thema ist. Und Komponistinnen haben dort genau die gleichen Chancen wie Männer. Und die werden auch aufgeführt, gedruckt und verlegt und am Radio gesendet, wie heutzutage. Und das war auch schon immer so, das heißt natürlich nicht am Radio, sondern die Komponistinnen haben seit der Klassik da keinerlei Probleme gehabt. Und ich glaube, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Polen doch seit über 200 Jahren von außen sehr stark unter Druck gesetzt werden. Und da hatten die wahrscheinlich keine Zeit oder andere Probleme, um sich noch gegenseitig zu unterdrücken. Auch in Frankreich zum Beispiel war das Komponistinnen-Thema alles weniger verkrampft als bei uns im deutschsprachigen Raum. Dort gibt es also Komponistinnen im 19. Jahrhundert, die dann auch Sinfonien gespielt, komponiert haben und Opern. Und vielleicht darf ich da ein paar nennen. Da wäre zuerst Louis de Faron. Sie hat meines Wissens, ich bin aber nicht sicher, ob es stimmt, also die erste Sinfonie einer Frau komponiert. Sie hat also so ungefähr um 1840 gelebt. Und eine ganz berühmte Komponistin war Cécile Chaminade, die kennen vor allem die Flötistin oder Flötisten kennen sie von ihr, ist das berühmte Flötenkonzertino ein Hit geworden. Sie hat aber auch sehr viele Klavierstücke komponiert, Lieder und auch größere Sachen wie Ballette und Klavierkonzerte. Eine weitere ganz berühmte französische Komponistin ist Lili Boulanger, die als erste Frau den Prix de Rome gewonnen hat. Der Rompreis, der Traum des französischen Komponisten gewesen ist und sie hat es 1908 gewonnen. Leider hat sie nicht sehr lang gelebt, sie ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Sehr bekannt wurde dann auch ihre Schwester Nadia Boulanger, von der heute auch was auf dem Programm steht. Nadia Boulanger hat nach dem Tod ihrer Schwester aufgehört zu komponieren und sie wurde die berühmte Kompositionslehrerin des 20. Jahrhunderts. Alles, was Rang und Namen hat an Komponistinnen und Komponisten der mittleren Generation im 20. Jahrhundert, der älteren Generation, hat bei Nadia Boulanger studiert. Es gehört sozusagen zum Gütezeichen ein Jahr, bei Nadia Boulanger in Paris studiert zu haben. Die ist sehr alt geworden und ist 1979, ich glaube im Alter von 93 Jahren, gestorben. Sie hat aber eben nachher gar nicht mehr komponiert. Vielleicht gehört noch in die Reihe Germaine Taillefer, die auch zu der berühmten Gruppe des Sis um Poulenc und Milo gehört hat. Und in den 20er Jahren sehr progressiv komponiert hat, später aber dann zum Neoklassizismus umgeschwenkt ist. Ich will nochmal kurz jetzt aufs 19. Jahrhundert zurückkommen. Da gibt es auch in Deutschland dann sehr viele Komponistinnen. Die berühmtesten sind Fanny Hänsel Mendelssohn, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann und Alma Mahler. Ich nenne die drei Komponisten in einem Atemzug. Alma Mahler hat im 20. Jahrhundert gelebt, sie ist 1964 gestorben und war die Frau von Gustav Mahler. Ich nenne sie drum in einem Atemzug, weil ich finde, das sind drei Komponistinnen, die einfach im Schatten ihrer gewaltigen Brüder oder Ehemänner gestanden sind. Fanny Hänsel Mendelssohn wurde immer etwas von ihrem Bruder unterdrückt und konnte sich als Komponistin eigentlich erst nach ihrer Ehe mit dem Maler Hänsel entfalten. Heute werden ihre Sachen wieder langsam ausgegraben und entdeckt und auch wieder verlegt und zugänglich gemacht. Clara Schumann hat eben auch immer unter dem starken Übergewicht, in dem Sinn geistigen Übergewicht von Robert Schumann gelitten, obwohl sie eigentlich die aktivere Person in der Ehe war, also vor allem als Pianistin den Lebensunterhalt verdient. Und ihr Komponieren hat auch nach der Eheschließung und auch später doch nachgelassen. Eins von ihren schönsten Werken finde ich das Klavierkonzert Opus 7, das hat sie mit 16 Jahren komponiert. Das ist sehr frisch, sehr virtuos und sehr spritzig. Sehr erstaunlich für eine Komposition einer 16-Jährigen. Ähnlich gelagert ist es bei Alma Mahler. Die hat also nach der Ehe mit Gustav Mahler auch aufgehört zu komponieren, obwohl sie sehr gute Ansätze gezeigt hat. Und Mahler hat ihr sozusagen verboten zu komponieren. Ab eines Tages hat er dann Kompositionen von ihr gefunden, das war kurz vor Mahlers Tod, und dann hat er dafür gesorgt, dass die auch gedruckt und aufgeführt werden. Er war also ganz überrascht über die Musik von Alma Mahler. Ich glaube eben, dass die Diskriminierung der Frau im 19. Jahrhundert, das hat wohl auch etwas Zusammenhang mit der ganzen männlichen Heldenverehrung, die vor allem im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert üblich war. Da hat man nämlich eben männliche Komponisten wirklich als Heroen, als Halbgötter in den Himmel stilisiert. Ich habe das nachgelesen in alten Musikgeschichtsbüchern. Und da war eben alles, was nicht diesem heldenhaften Idealbild entsprochen hat, war halt einfach schlecht. Und Ähnliches hat sich auch damals mit der jüdischen Musik abgespielt, die also schon damals als schlecht beurteilt wurde, schon im 19. Jahrhundert. Teilweise bis heute nicht wieder, noch nicht rehabilitiert ist. Jetzt hören wir nochmals Musik, also von Nadja Brunosche hören wir jetzt drei Cello-Stücke und ich will nachher nochmal kurz, das ist aber dann nicht mehr sehr viel, auf heutige Aktivitäten in der sogenannten Frauenmusikszene zurückkommen. Heute sieht es für Komponistinnen schon doch ganz anders aus als noch vor 10 Jahren. Ich erinnere mich an ein Radiointerview, das ein bekannter deutscher Musikverleger gegeben hat. Das ist ein Verleger von zeitgenössischer E-Musik, also sogenannte ernste Musik. Und der hat also vor circa 6 Jahren ungestraft sagen dürfen, ein zeitgenössischer Komponist zu verlegen, ist schon ein sehr großes Risiko. Noch viel schwieriger, 10-mal schwieriger ist es, eine zeitgenössische Komponistin zu verlegen. Ich glaube, das hat sich jetzt auch etwas geändert. Es gibt doch immerhin einige Komponistinnen, die auch an den berühmten Veranstaltungen zeitgenössischer E-Musik aufgeführt und verlegt und gespielt werden. Es sind natürlich auch immer sehr wenige. In Zürich hat voriges Jahr eine Veranstaltung, Tage für neue Kammermusik, stattgefunden. Da war also nichts mit Komponistinnen, die Herren waren einsam unter sich. Um dem auch zu helfen, ist im Jahr 1978 in Deutschland der internationale Arbeitskreis Frau und Musik gegründet worden. Und da wurden also dann verschiedene Festivals veranstaltet und es wurde auch ein Archiv gegründet mit Noten und Schallplattenbüchern und solchen Dokumentationen. Und in der Schweiz haben wir 1982 das Frauenmusikforum gegründet. Das hat sich eben auch vorgenommen, vor allem Schweizer Komponistinnen zu fördern und aufzuführen. Nun ja, zuerst haben wir mit sehr klein angefangen, mit kleinen Konzerten und Veranstaltungsreihen. Und dann war 1985 das berühmte Europäische Jahr der Musik. Und da haben wir beschlossen, wir wollen ein großes Projekt starten. Und wir haben auch offiziell aus dem ganzen Topf von dem Jahr der Musik Geld bekommen. Außerdem auch noch private Spenden von Banken und so weiter und Mikro. Und dieses große Projekt, was wir gestartet haben, das sah dann so aus, dass wir in verschiedenen Städten also Aufführungsreihen gemacht haben, die jeweils auf die Region zugeschnitten waren. In Bern, in Basel, in Zürich, in St. Gallen, in Thun und in Mechelen. Und der Kernprogramm war Kompositionen von heute lebenden Schweizer Komponistinnen, die wir mit Unterstützung von der Colpo Helvetia auch bezahlen konnten. Das heißt, wir konnten Auftragskompositionen vergeben. Inzwischen ist das Geld aber wieder weg, das heißt, es ist kein Geld mehr vorhanden, aber wir haben trotzdem Verschiedenes gemacht, voriges Jahr ein Seminar in Brasil, das auch wiederholt wird, weil es sehr viel Anklang gefunden hat. Und wir haben ein Buch herausgegeben, das will ich nur vielleicht noch kurz zeigen, das heißt Schweizer Komponistin der Gegenwart. Es ist eine, ja, sozusagen eine Gegenreaktion auf das Buch Schweizer Komponisten unserer Zeit. Dieses Buch Schweizer Komponisten unserer Zeit hat also 126 Komponistenporträts. Das heißt, es sind 125 Komponisten drin und eine Komponistin. Und dann haben wir gefunden, das ist kein Zustand. Und haben selber dieses Buch mit Unterstützung auch von Cesar und Pro Helvetia und dem Musikverlag Buch herausgegeben. Nun, es hat also da ganz unterschiedliche Darstellungen drin. Es fängt an von Komponistinnen um 1900 geborenen bis zu den jüngeren Komponistinnen. Ich glaube, die jüngste ist 1956 geboren. Und sie kommen auch aus allen Sprachregionen, aus der französischsprachigen Schweiz, aus dem Tessin, aus dem Bündnerland. Nur eine Walliser Komponistin haben wir leider nicht gefunden. Vielleicht gibt es auch eine, aber wir haben sie damals nicht gekannt. Durch diese Arbeit ist das Frauenmusikforum jetzt doch sehr relativ bekannt geworden und das Thema Komponistinnen und Frauen in der Musik steht zur Diskussion. Es wird nicht mehr ignoriert. Wer sich da noch näher mit beschäftigen will, ich habe vorne eine Literaturliste aufgelegt zum Mitnehmen. Und auch Infoblätter über das Frauenmusikforum, für das ich jetzt vielleicht etwas Reklame gemacht habe. Und das kann man mitnehmen soweit der Vorrat reicht. Danke fürs Zuhören.